Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Sören Brinkmann. 19:1, das ist kein Ergebnis vom Handball, geschweige denn vom Fußball. Nein, so ist der G20-Gipfel an diesem Samstag zu Ende gegangen. In einigen Punkten haben sich 19 Nationen geeinigt auf Beschlüsse gegen die USA.
Es ist gelungen, nach nächtlichen und täglichen Verhandlungen jetzt doch wieder eine 19:1-Erklärung zu haben. Wir sagen, wir haben unsere Verpflichtungen abgegeben. Wir werden 2020 nochmal ein Review haben und schauen, ob wir neue Verpflichtungen abgeben müssen.
Um welche Ergebnisse und um welche Differenzen es auch geht, das fassen wir gleich zusammen in diesen Informationen am Abend. Und wir berichten über Reaktionen auf das Handelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten und über die neue Verhandlungsrunde zwischen den USA und Vertretern der Taliban. Aber zunächst nach Japan. Immerhin ist der Gipfel nicht gescheitert. Das war für viele schon mal ein großer Erfolg zum Ende des G20-Treffens in Osaka. Und es kam nicht nachträglich noch zu irgendwelchen Distanzierungen per Twitter, bisher jedenfalls nicht. Die Staaten haben sich auf ein gemeinsames Abschlussdokument geeinigt, aber allzu viel Konkretes und Neues gibt es dann doch nicht, wenn man auf die Formulierungen schaut. Sabine Müller hat das getan und fasst für uns die Ergebnisse zusammen.
Wir bekräftigen, wir versichern nochmals, wir bekennen uns unverändert, wir sprechen uns erneut dafür aus. Die 14 Seiten des Abschlussdokuments sind voll mit solchen Formulierungen. Da hört man schon, in vielen Bereichen wird einfach der Status quo an bereits gefassten Beschlüssen festgeschrieben. Aber das geht schon fast als Erfolg durch, wenn man weiß, wie real die Gefahr war, dass Rückschritte gemacht werden.
Klima.
Eins der Themen, um das am härtesten gerungen wurde. Die USA wollten den Klimaschutz ganz aus der Abschlusserklärung raushaben, aber das ließen vor allem die Europäer nicht zu. Jetzt gibt es wie beim letzten Gipfel in Buenos Aires wieder eine 19:1-Erklärung. Heißt, 19 G20-Mitglieder bestätigen praktisch wortgleich nochmal ihre volle Unterstützung für das Pariser Klimaschutzabkommen, bezeichnen den Prozess als unumkehrbar. Nur die USA scheren wieder aus. Ihr Versuch, in Osaka noch andere Länder auf ihre Seite zu ziehen, scheiterte. Länder wie Brasilien, Saudi-Arabien oder die Türkei, die als Wackelkandidaten gegolten hatten, blieben letztlich auf der Seite der Mehrheit.
Handel.
Einmal mehr konnten sich die Staats- und Regierungschefs nicht auf eine gemeinsame Formulierung einigen, Protektionismus zu verurteilen. Im Abschlussdokument steht jetzt nur der formelhafte Satz, dass ein freies, faires und transparentes Handelsumfeld angestrebt wird. Zur dringend notwendigen Reform der Welthandelsorganisation WTO gab es in Osaka keine Fortschritte. Es wird nur noch mal betont, dass man sie will. Die Europäer konnten sich nicht damit durchsetzen, das sogenannte Weltstahlforum zu verlängern. Dabei geht es um eine multilaterale Lösung für Dumpingpreise und Überkapazitäten. Da müssen jetzt die Fachminister noch mal nacharbeiten.
Migration.
Auch hier hatten die USA versucht, das strittige Thema aus der Abschlusserklärung rauszuhalten. Jetzt steht es doch drin, aber nur mit wenigen Sätzen und wachsweichen Formulierungen von wegen, wir betonen, wie wichtig gemeinsames Handeln ist, um die Ursachen von Flucht zu bekämpfen.
Finanzen.
Hier war die Einigung leicht. Die G20-Staats- und Regierungschefs konnten praktisch 1:1 übernehmen, was ihre Finanzminister 3 Wochen vorher beschlossen hatten. Wichtigster Punkt ist der Plan für eine weltweite Mindestbesteuerung von Unternehmen. Damit soll verhindert werden, dass sich große Konzerne, gerade auch Internetgiganten wie Google oder Amazon, ihrer Steuerpflicht entziehen.
Und was steht sonst noch drin?
Ganz viel Wolkiges zu ganz vielen Themen. Die G20 wollen Frauen fördern und Arbeitsplätze schaffen, wollen gute Gesundheitsversorgung für alle Menschen, wollen die Entwicklungsländer unterstützen. Alles Dinge, die man fast wortgleich schon gehört hat.
Fazit.
Beobachter sprechen von einem Gipfel des Stillstands. Es ging praktisch nicht voran, aber immerhin auch nicht zurück.
Und während die 20 großen Industrienationen auf der Stelle treten, da hat es immerhin im etwas kleineren Kreis wohl Fortschritte gegeben. Am Rande des G20-Gipfels, da haben die europäischen Teilnehmer über die Neubesetzung der EU-Spitzenposten beratschlagt. Mit dem Ergebnis, der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans könnte Kommissionspräsident werden, Manfred Weber von der CSU dafür Präsident des Europaparlaments. Holger Roman.
Dass Manfred Weber tatsächlich aus dem Rennen ist, wie mehrere Medien unter Berufung auf die Welt am Sonntag melden, dafür gibt es derzeit weder eine Bestätigung noch ein Dementi. Fasst man alle verfügbaren Informationen und Reaktionen zusammen, klingt die Geschichte allerdings plausibel. So erklärte beispielsweise Webers Sprecher gegenüber dem ARD-Studio Brüssel, man könne die Berichte nicht kommentieren. Als stärkste politische Kraft in Europa müsse sich die EVP bei einem Kompromiss aber entsprechend wiederfinden. Nach einer selbstbewussten Kampfansage, mit der man das Amt des EU-Kommissionspräsidenten für sich reklamiert, klingt das nicht mehr. Auch die Äußerungen von Angela Merkel am Rande des G20-Gipfels in Japan hören sich nicht danach an, als würde sich die Kanzlerin weiter mit aller Kraft für ihren Parteifreund als Juncker-Nachfolger einsetzen. Auf eine entsprechende Frage antwortete Merkel lediglich, sie unterstütze, dass eine Lösung gefunden wird. Dies solle, Zitat, auf Grundlage der Spitzenkandidaten geschehen. Soll wohl heißen, Weber wird beim angestrebten Personalpaket berücksichtigt, den begehrten Kommissionsvorsitz bekommt er aber nicht. Stattdessen läuft es, nach Hinweisen aus EU-Kreisen, beim morgigen Sondergipfel offenbar auf einen Zweikampf hinaus. Entweder könnte Webers sozialdemokratischer Rivale Frans Timmermans aus den Niederlanden den Zuschlag erhalten oder die liberale Margrethe Vestager aus Dänemark. Sie gilt als heimliche Favoritin des französischen Präsidenten Macron und hat offenbar auch die Sympathien der Kanzlerin. Für Weber bliebe, quasi als Trostpflaster, ein Posten als EU-Kommissar und erster Stellvertreter mit besonderen Aufgaben oder der Posten des Parlamentspräsidenten, möglicherweise für 5 statt wie üblich für 2,5 Jahre.
Informationen von Holger Rohmann. Und eine der Aufgaben, die auf den neuen Kommissionspräsidenten oder die Präsidentin zukommt, das ist die Verwaltung des riesigen europäischen Wirtschaftsraums als Hüterin der Verträge. Dieser Wirtschaftsraum soll jetzt noch näher an den gemeinsamen Wirtschaftsraum der sogenannten Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay herangeführt werden. EU und Mercosur haben sich auf ein Freihandelsabkommen geeinigt. Über die unterschiedlichen Reaktionen aus Politik und Wirtschaft, Uwe Lupp.
Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Hart spricht von einem großen Erfolg der EU-Kommission. Durch das Abkommen werde es mehr Wohlstand auf beiden Kontinenten geben. Der FDP-Politiker Vogel schreibt auf Twitter, beim Freihandel und damit einer liberalen Weltordnung übernehme Europa mehr und mehr die Führung. Fatal ist das Abkommen dagegen für die Grünen-Politikerin Dröge. So spielten Menschenrechte kaum eine Rolle. Das sei vor allem für Brasilianer, die sich gegen Repressalien ihres rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro wehrten, ein Schlag ins Gesicht. Zudem werde nun im Regenwald weiter gerodet, weil für zusätzliche Einfuhren aus Südamerika noch mehr Flächen nötig seien. Besorgt äußert sich auch Bauernverbandspräsident Ruckwied. Ungleiche Anforderungen bei Umwelt- und Klimaschutz, beim Antibiotikaeinsatz und beim Pflanzenschutz führten zu einer dramatischen Wettbewerbsverzerrung, vor allem bei Rindfleisch und Geflügel. DIHK-Präsident Schweizer lobt das Abkommen dagegen als überaus positive Nachricht für deutsche Unternehmen in einem ansonsten trüben weltwirtschaftlichen Umfeld. Für die deutsche Maschinenbauindustrie verweist Geschäftsführer Brotmann auf neue Chancen. Wegen Zöllen seien Länder wie Brasilien nur schwer zugänglich gewesen. Allein durch deren Wegfall sollen Unternehmen nun Kosten in Milliardenhöhe sparen.
Die geteilten Reaktionen auf das EU-Mercosur-Abkommen. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend um 18 Uhr und 18. So sehr Bremen oder das Ruhrgebiet als Herzkammern der Sozialdemokraten gelten, so sehr gilt oder galt Sachsen als Festung der CDU. Mit soliden Mehrheiten, lange Zeit sogar alleine in der Landesregierung, aber auch in den Hochburgen, da verschieben sich die Kräfteverhältnisse. In Bremen haben wir das vor kurzem gesehen und bei der anstehenden Landtagswahl im September in Sachsen, da könnte es auch für die CDU einen Einbruch geben. Die AfD könnte laut Umfragen die stärkste Kraft werden. Es geht also um viel für die CDU und Ministerpräsident Michael Kretschmer. Heute hat die Partei in Chemnitz ihr Wahlprogramm verabschiedet und Sebastian Brandau berichtet.
Die sächsische CDU hat es eilig an diesem Samstag. Nur gut 3 Stunden dauert der Parteitag in einer Chemnitzer Eventhalle. Modernes Ambiente, die Bühne in der Mitte. Um einen geschwungenen Tisch wandelnd, schwört Ministerpräsident und CDU-Chef Michael Kretschmer seine Partei auf den Wahlkampf ein. Man habe aus vergangenen Fehlern gelernt, vieles schon in seiner Regierungszeit verbessert, sagt Kretschmer und verweist auf mehr Lehrer, Polizistenschüler, den Breitbandausbau.
Wir versprechen nur Dinge, die wir halten können. Das war für mich in den vergangenen 18 Monaten ganz wichtig und das gilt auch für die Zukunft.
Das Programm der sächsischen CDU setzt Schwerpunkte auf der inneren Sicherheit, der frühkindlichen Bildung, dem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Die medizinische Versorgung auf dem Land will die CDU dabei ebenso verbessern wie die Situation in der Pflege. Die ländlichen Regionen stärken, die Dynamik der großen Städte weiter nutzen. Sachsen gehe es 30 Jahre nach der Wende gut, betont Michael Kretschmer.
Wir haben aber eine Zeit, in der zumindest ein politischer Akteur derzeit durch die Gegend rennt und ein Bild malt von unserer sächsischen Heimat als einer Region, als einem Land, was in einem so desaströsen Zustand ist, was so sehr in Unordnung und kaputt ist, dass es sich nicht lohnt, es zu reparieren, sondern dass man es abreißen muss. Und meine Damen und Herren, dem müssen wir alle miteinander entgegentreten. Lasst uns diesem Zeitgeist entgegentreten, die alles nur kaputt machen wollen und zerstören, meine Damen und Herren.
So Kretschmer in Richtung der AfD, die zuletzt bei Bundestags- und Europawahlen in Sachsen vor der CDU gelegen hatte. Umfragen zufolge hat Kretschmers bisherige schwarz-rote Koalition derzeit keine Mehrheit. Selbst mit einer dritten Partei, etwa den Grünen, würde es nicht reichen. Eine Koalition mit der AfD schließt Michael Kretschmer aus. Er will bisherige Nichtwähler für die CDU dazugewinnen.
Bei denen wollen wir für Vertrauen werben. Die brauchen wir, damit wir diese Wahl gewinnen. Darum geht es am 1. September. Dafür brauchen wir jetzt jeden Einsatz, jeden Mann, jeden Frau. Es geht jetzt auch über Parteigrenzen hinweg. Die Frage ist, wie sich dieses Land weiterentwickelt. Und wir haben es in der Hand, meine Damen und Herren.
Große Zustimmung bei den Delegierten für das vorgelegte Wahlprogramm. Auch für den von Michael Kretschmer in dieser Woche vorgeschlagenen sogenannten Volkseinwand. Dabei soll ein vom Landtag beschlossenes Gesetz im Nachhinein per Unterschriftensammlung zu einer Volksabstimmung gebracht werden. In seiner freigehaltenen Rede allerdings kein Wort davon. Seinen Volkseinwand hatte Michael Kretschmer einfach vergessen.
Die CDU bereitet sich also auf den Landtagswahlkampf vor, der Bericht von Bastian Brandau. Und wir bleiben bei diesem Wahlkampf, der eigentlich mit Argumenten und um Themen geführt werden sollte. Bedrohungen und Beleidigungen, die passen eigentlich nicht ins Bild beim Streit um politische Positionen. So sollte es jedenfalls sein, aber leider gehören Bedrohungen und Beleidigungen für Politikerinnen und Politiker oft zum Alltag, wie gerade ja auch eine Umfrage gezeigt hat. Mit einem besonders krassen Fall hat es der stellvertretende sächsische Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Martin Dulich von der SPD zu tun. An seine Privatadresse sei ein täuschend echter Nachbau eines Sturmgewehrs geschickt worden, sagte Dulich.
Mitte Mai, also 2 Wochen vor dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke, kam per Post ein Paket bei Familie Dulich in Moritzburg an. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich war zu der Zeit beim Bundesrat in Berlin. Seine Frau Susanne Dulich nahm das Paket an und öffnete es. Zum Vorschein kam ein Maschinengewehr. Wie sich im Nachhinein herausstellte, war es ein Nachbau, eine Softair-Waffe. Für Susanne Dulich war das aber zunächst nicht klar.
Ja, auf den ersten Blick sah es ziemlich echt aus. Was macht denn das? Dann ist es die Vorstufe? Ist es nur einfach mal ein Gag? Ich weiß es nie.
Susanne Dulich alarmierte sofort ihren Mann. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Offenbar haben Unbekannte über einen Online-Versandhändler den täuschend echten Nachbau des Sturmgewehrs an Dulich schicken lassen. Offen ist, ob diese anonyme Waffenzustellung als Morddrohung einzustufen ist. Der SPD-Politiker Dulich ist schockiert. Er persönlich kenne Angriffe. Die Scheiben seines Bürgerbüros seien bereits eingeworfen worden, fauliges Obst in den Garten der Familie gekippt worden. Aber mit der Drohung per Paket habe der Hass eine neue Stufe erreicht, so Dulich.
Das ist jetzt eine ganz andere, neue Qualität. Und da haben wir uns auch entschieden, jetzt das auch als Familie zu bestätigen. Weil ansonsten wollen wir uns ja vorsichtig, Dinge öffentlich zu machen. Weil wir wollen nicht noch den Tätern die Genugtuung geben, dass sie uns getroffen haben. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass auch alle diejenigen aufstehen und sagen, das geht nicht. Denn das sind vor allem noch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die weniger geschützt sind, wie vielleicht wir als Minister, die tagtäglich solchen Dingen ausgesetzt sind. Und das ist eben, wir dürfen nicht zulassen, dass das alltäglich wird. Und wir sind nicht freiwillig.
Mit der Drohung per Post an die Privatadresse werde auch die Familie hineingezogen. Der SPD-Minister Dulich und seine Frau Susanne, die sich auch für die SPD in der Gemeinde engagiert, haben 6 Kinder. Wie gerade mit den Kleineren über die Bedrohung im privaten Umfeld reden, fragt sich Susanne Dulich.
Und das ist einfach nochmal eine Dimension, wo wir nie wissen, wie wir damit umgehen. Weil bisher war es nur Bedrohung, aber wie weit wollen sie denn gehen? Das wissen wir ja alles nie. Also es ist schon bei uns sehr nah gekommen. Und ich finde, also wie man heutzutage miteinander kommuniziert, egal was gemacht wird, es gibt immer Hass und Häme. Und das ist das, was mir so wehtut, wo ich dann denke, in so einer Gesellschaft möchte ich nie leben.
Auch Martin Dulich, der stellvertretender Ministerpräsident in Sachsen ist, sieht nicht nur die persönliche Bedrohungslage.
Wir müssen, glaube ich, auch zusammenrücken, weil das geht hier um Grundsätzliches. Meine große Sorge ist, wer in Zukunft noch Verantwortung übernehmen will, wenn Verantwortung bestraft wird, wenn man bedroht wird, wer will denn dann noch in Zukunft sich dieser Aufgabe stellen? Und das ist natürlich auch etwas, wo wir auch als Gesellschaft aufeinander aufpassen müssen.
Außerdem erhofft Dulich sich auch einen besseren Schutz durch die Behörden. Bisher seien alle Anzeigen, die er wegen vorangegangenen Bedrohungen gestellt habe, eingestellt worden, zum Teil wegen Geringfügigkeit. Was die Waffensendung per Post angeht, ermittelt der Staatsschutz im Landeskriminalamt noch. Offenbar gibt es aber derzeit noch keine heiße Spur.
Daniela Karls berichtete. Zehntausende Menschen sind in Berlin auf die Straße gegangen beim Aktionstag der IG Metall unter dem Motto Fair Wandel. Und so einen fairen Wandel, einen ökologischen und sozialen Umbau, der deutschen Industrie, ja, den forderten die Demonstranten jetzt am Brandenburger Tor. Eindrücke von dort von Annette Miersch.
Festivalstimmung am Brandenburger Tor, die Sonne brennt. Auf der Bühne angesagte deutsche Bands und Sänger. Die Straße des 17. Juni davor ist bis zur Siegessäule gewerkschaftsrot. Männer und Frauen mit IG Metall, Fahnen, Basecaps, T-Shirts. Sie sind aus dem ganzen Bundesgebiet angereist. Viele arbeiten für Automobilhersteller und Zulieferbetriebe. Cem aus dem Sauerland berichtet, dass der industrielle Strukturwandel in seinem Betrieb längst angekommen ist.
Wir merken schon massenhaft, dass wir durch Automatisierung schon Arbeitsplätze abgebaut worden. Unsere große Sorge, dass die Mitarbeiter irgendwann mal unbemerkt nach Jahren irgendwie auf einmal gesagt wird, da haben wir einen tollen neuen Roboter und sie sind nicht qualifiziert und der Arbeitsplatz ist futsch.
Auch Katharina und ihr Kollege aus Mittelfranken erleben die Digitalisierung vor allem negativ.
Wir sind beide in der Bleistiftindustrie tätig. Und ja, wie merken wir den Wandel? Natürlich, klar, es werden mehr Arbeitsplätze abgebaut, alles maschinell gesteuert. Man braucht eigentlich bloß noch einen Schichtführer und die Maschinenarbeiter. Und weg damit. Und wenn der Computer zum Beispiel sagt, ja, auf der Schicht brauchen wir bloß 4 Mitarbeiter, dann ist es scheißegal, ob der Schichtführer behauptet, er bräuchte 5, 6 Schichtarbeiter. Wenn der Computer sagt, es schaffen 4 Leute, haben es 4 Leute zu schaffen, egal wie.
Doch nicht nur die Digitalisierung verändert die Metall- und Elektroindustrie dramatisch. Verkehrswende, Klimaschutzziele und die Globalisierung verändern die Branche ebenso, sagt IG Metall-Chef Jörg Hofmann. Hunderttausende Arbeitsplätze seien in Gefahr. Doch Ökologie und Soziales dürfe man nicht gegeneinander ausspielen, so Hofmann.
Das ist unsere Forderung an die Politik und Richtung Arbeitgeber, sagen wir eindeutig. Leute, Menschen jetzt zu entlassen, ist gerade auch angesichts des Fachkräftemangels das Dümmste, was uns einfallen kann. Nee, wir müssen die Menschen qualifizieren für die Tätigkeiten von morgen. Das ist der kompliziertere Weg, das ist der aufwendigere Weg, aber es ist der richtige Weg.
Sozialverbände und der Naturschutzbund NABU zeigen sich in Redebeiträgen solidarisch mit den Beschäftigten. NABU-Chef Olaf Tschimpke meint, dass man mit dem Klima nicht verhandeln könne. Es sei aber auch wichtig, die Menschen in diesen Umbruchszeiten mitzunehmen.
Wir müssen auch einen gesellschaftlichen Konsens hinbekommen, dass wir jetzt diesen Wandel auf den Weg bringen. Es wird ja Verlierer geben, es wird auch viele Gewinner geben, aber diesen Transformationsprozess, den müssen wir jetzt auf den Weg bringen. Und da wollen wir als große deutsche Umweltorganisation, als NABU, zeigen, dass wir an der Seite stehen, dass wir diese gemeinsame Diskussion führen wollen.
Nur gemeinsam kann der Strukturwandel fair und sozial gestaltet werden, meinen die Altmetaller Wolfgang Hohmann und Klaus Merker. Die Rentner waren bei Opel in Rüsselsheim tätig und haben schon einige gesellschaftliche und industrielle Umbrüche mitgemacht.
Wir müssen aufpassen, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht auf der Straße bleiben. Die müssen aufgefangen werden. Und da muss die Regierung, ist da mit dran beteiligt. Und dafür kämpfen wir heute.
Die Gesellschaft muss solidarischer werden. Und das müssen sie wieder lernen. Das ist heutzutage für viele junge Leute ein Fremdwort. Leider Gottes.
Sie hören den Deutschlandfunk. Die Gesetzlose verhaftet, Piratenschiff beschlagnahmt, große Strafe für ausländische Nichtregierungsorganisation, Flüchtlinge alle auf andere europäische Länder verteilt, Mission erfüllt. Diese Sätze twitterte Italiens Innenminister Matteo Salvini heute, wohl auch um in der Auseinandersetzung die eigenen Erfolge herauszustellen und diese Auseinandersetzung als eigenen Erfolg zu deuten. Denn die Behörden waren heute früh wohl ziemlich überrascht worden, als das private Rettungsschiff Sea-Watch 3 im Hafen von Lampedusa anlegte. Mit 20 Migranten an Bord, die seit mehr als 2 Wochen auf dem Schiff ausharren mussten. Aus Italien berichtet Tassilo Forchheimer.
Die Migranten an Land, die Kapitänin festgenommen und zumindest ein Teil der Mannschaft wieder auf offener See, auf ihrem beschlagnahmten Schiff in Sichtweite der Insel. Das ist die Bilanz der vergangenen Stunden, in denen es auf Lampedusa kaum unruhiger hätte sein können. Angefangen hat er alles mit einem nächtlichen Entschluss der Kapitänin.
Obwohl heute Nachmittag die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen mich eingeleitet hat, hat sie auch gleichzeitig bekannt gegeben, dass sie uns nicht helfen wird, die Geretteten von Bord zu holen. Das heißt, nach wie vor warten wir auf eine Lösung, die sich leider nicht abzeichnet. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, selbstständig im Hafen anzulegen.
Ein Überraschungscoup, der ihr tatsächlich gelang. Nun spaltet die ungeplante Ankunft der Sea-Watch ein ganzes Land. Das war sogar mitten in der Nacht im Hafen von Lampedusa spürbar. Die italienischen Fernsehsender zeigen Unterstützer und Gegner im Hafen der kleinen Insel. Die einen applaudieren, die anderen sind aufgebracht. Vorwürfe gegen die Sicherheitsbehörden sind zu hören. Wie kann es sein, dass hier jeder machen kann, was er will, ruft eine Frau und fordert lautstark die Verhaftung der deutschen Kapitänin. Wir wollen sie in Handschellen sehen, heißt es da zum Beispiel. Die 31-jährige Deutsche ist zu einer landesweit bekannten Symbolfigur geworden, zur gefühlt wichtigsten Gegenspielerin von Innenminister Matteo Salvini. Capitana gegen Capitano, in Anspielung auf einen Spitznamen des Rechtsaußenpolitikers. Carola Rakete, die Kommandantin der Sea-Watch, habe das Leben der Beamten der Finanzpolizei aufs Spiel gesetzt, schrieb der starke Mann der italienischen Regierung in einer ersten Reaktion auf den Überraschungscoup der jungen Deutschen. Diese habe sich kriminell verhalten, so der Minister in Anspielung auf eine kurze Szene während der Anlandeprozedur im Hafen von Lampedusa. Auf einem Video, das von Salvini selbst verbreitet wurde, ist zu sehen, wie ein kleines Boot der Finanzpolizei die Sea-Watch davon abhalten will, im Hafen festzumachen. Für einige Sekunden wird das Polizeiboot kurz zwischen Hafenmauer und Rettungsschiff eingeklemmt. Dabei entstehen bedrohlich klingende Geräusche. Einer der Polizisten verlässt fluchtartig das Boot und klettert hinauf auf die Kaimauer. Dann sind Rufe zu hören. Beeil dich, fahr vorwärts, langsam, langsam. Daraufhin verlässt das kleine Boot die Gefahrenzone und macht damit den Weg frei für die Sea-Watch. Eine Stunde später wird die Szene der deutschen Kapitänin zum Hauptvorwurf gemacht. Carola Rakete habe einem Kriegsschiff Widerstand geleistet und damit gegen die Schifffahrtsordnung verstoßen, heißt es. Sollte dieser Vorwurf einer rechtlichen Prüfung standhalten, müsste die 31-Jährige mit einer Gefängnisstrafe zwischen 3 und 10 Jahren rechnen. Darüber hinaus ist weiterhin von Beihilfe zur illegalen Einwanderung und einer Verletzung des Seerechts die Rede. Carola Rakete stehe unter Arrest, heißt es. Ihr Schiff musste den kleinen Hafen wieder verlassen und liegt nicht weit vor der Insel vor Anker, beschlagnahmt durch die italienischen Behörden. Erneut Stillstand im Mittelmeer. Eine schnelle Klärung der Vorwürfe ist nicht zu erwarten.
Der Beitrag aus Italien von unserem Korrespondenten Tassilo Forchheimer. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Die USA und die Taliban haben in Katar eine neue Verhandlungsrunde begonnen. Allerdings überschattet wurde dieser Verhandlungsauftakt von neuer Gewalt. Im Norden Afghanistans sind mindestens 25 regierungstreue Milizionäre von Taliban getötet worden.
Während der US-Sondergesandte Salmai Khalilzad im Golfemirat Katar mit der Taliban-Führung Gespräche über die Rahmenbedingungen einer Friedensvereinbarung führt, haben die Taliban in der nordafghanischen Provinz Baghlan Angehörige einer von der afghanischen Regierung unterstützten Miliz angegriffen. Im Bezirk Narin habe es Tote und Verletzte gegeben, sagte Safda Mosini, der Vorsitzende des Provinzrates, einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Bei der neuen Gesprächsrunde zwischen den USA und der Taliban-Führung in Doha, die heute begonnen hat, geht es im Wesentlichen um einen Zeitplan für den Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan. Die Taliban machen dies zur Vorbedingung für weitere Vereinbarungen, etwa die von den USA verlangten Garantien, dass von Afghanistan aus nie wieder ein Terroranschlag auf die USA oder andere Staaten geplant und verübt wird. Obwohl die USA eine baldige Vereinbarung mit den Taliban anstreben, US-Außenminister Pompeo nannte Anfang der Woche in Kabul den 1. September, haben sowohl die USA als auch die NATO immer wieder bekräftigt, dass ein Abzug erst in Frage komme, wenn der Frieden in Afghanistan gesichert sei. Erst gestern hatte Bundesaußenminister Heiko Maas dem afghanischen Außenminister Rabbani in Berlin die deutsche Unterstützung beim Friedensprozess zugesichert. Dabei müsse das bisher Erreichte erhalten bleiben, sagte Maas. Insbesondere im Bereich Menschenrechte, Minderheitenrechte und Rechte der Frauen. Afghanistan dürfe nicht wieder in die dunklen Zeiten zurückfallen.
Die neue Verhandlungsrunde zwischen den USA und Vertretern der Taliban. Ein Beitrag war das von Bernd Muschborowska. Und wir kommen hier in den Informationen am Abend zum Sport. Und da mussten die Frauen im Fußball ziemlich lange warten bei diesem Turnier. Eine Woche nämlich. Und jetzt gilt es im Viertelfinale der Frauen-WM. Und damit startet unser Sporttelegramm mit Marina Schweizer.
Ja, seit wenigen Minuten spielen sie auch in der Hitze von Rennen bei dieser FIFA-Frauenweltmeisterschaft gegen Schweden. Und wir schalten direkt ins Stadion. Martina Knief, wie ist das deutsche Team denn ins Spiel gestartet?
Das deutsche Team ist sehr gut ins Spiel gestartet und hat jetzt nach gut 5 Minuten die erste richtig gute Chance. 17 Meter Freistoß, fast mittige Position. Lina Magul hat sich den Ball da zurechtgelegt. Alexandra Popp steht in der Mauer, ein bisschen davon entfernt, das darf sie noch. Lina Magul mit rechts über die Mauer, aber Hedwig Lindahl, die schwedische Keeperin, hat die Ecke erahnt, des nicht ganz so platziert und festgeschossenen Freistoßes von Lina Magul und hat den Ball dann da in ihren Handschuhen aufgenommen und an ihr orangefarbenes Torwart-Outfit herangezogen. Sie hat jetzt alle Zeit. Es ist hier so heiß, über 40 Grad auf dem Rasen. Die Schwedinnen haben sich bei der Platzwahl für die Schattenseite entschieden, aber den sonnigen Beginn hat die deutsche Mannschaft jetzt wieder über Lina Magul, die da allerdings von Elin Rubensson fair im Mittelfeld vom Ball getrennt wird. Linda Dallmann neu in die Partie hineinkommen, hat den Ball zurückerkämpft auf Sarah Debritz, die schießt aus der Distanz, rutscht weg. Und deswegen auch das, leichte Beute für Hedwig Lindahl. Es steht hier nach gut 6 Minuten 0:0.
Danke an Martina Knief und wir schalten hier im Deutschlandfunk in Sport am Samstag nach 19.10 Uhr immer wieder zurück ins Stadion. Überall spielt die Hitze heute mit, auch beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen, wo die Mehrkämpfer die Olympianorm jagten. Burkhard Hupe.
Vor allen Dingen Mehrkämpfer aus der zweiten und dritten Reihe nutzten die Abwesenheit der absoluten Weltspitze, um sich selbst in den Vordergrund zu schieben. Bei den 7-Kämpferinnen liegen Anna Maywald und Mareike Arndt aus Leverkusen nach 4 Wettkämpfen auf den Plätzen 3 und 4. Und beide haben durchaus noch realistische Aussichten, die WM-Norm zu knacken. Bei den Männern führt Kai Kaczmirek, wie erwartet, ziemlich klar. Auch er erlebte einen eher wechselhaften Nachmittag. Persönliche Bestleistungen im Weitsprung und unfassbar schnelle 46,81 Sekunden über die abschließende Stadionrunde. Das war dann unterm Strich doch ein ansprechender Trost für einen eher schwachen Hochsprung.
Seit gestern läuft in Hamburg die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft, passend auch zur Sommerhitze. Heute gab es den ersten Auftritt des männlichen Top-Teams. Aus Hamburg berichtet Fabian Wittke.
Die Beachvolleyball-WM und auch die deutschen Teams sind jetzt so richtig angekommen. Vor vollen Rängen gab es für die größte deutsche Medaillenhoffnung Clemens Wickler und Julius Tole aus Hamburg ein 2:0 gegen Ruanda. Kuriose Szene, das Netz machte schlapp und musste ausgetauscht werden. Es gab eine 20-minütige Unterbrechung. Für große Emotionen sorgte das junge Perspektivteam Körzinger-Schneider beim hart erkämpften 2:1-Erfolg gegen Polen. Für die 22-jährige Kielerin Körzinger war es der erste WM-Erfolg überhaupt.
Danach war irgendwie einfach kurz hinlegen, weinen, Sarah suchen, keine Ahnung, irgendwie alles auf einmal. Unglaublich.
Der große Publikumsliebling Laura Ludwig spielt dann erst morgen Abend wieder. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin trifft mit ihrer Partnerin auf Brasilien.
Und die deutschen Hallenvolleyballer stehen gerade auf dem Feld in der Nationenliga gegen Polen und damit auch den ehemaligen Bundestrainer Vital Heinen. Thomas Kunze, wie schlägt sich denn das deutsche Team?
Ja, sie stehen aktuell neben dem Feld. Das liegt aber nur daran, dass Satzpause ist. Steht 1:1 nach Sätzen. Das ist schon ein Teilerfolg gegen den Weltmeister Polen. Und das haben sie angesprochen, gegen den Ex-Bundestrainer Vital Heinen, der natürlich diese deutsche Mannschaft in- und auswendig kennt. Erster Satz war eine klare Angelegenheit für Polen, auch wenn der Weltmeister nicht alle Topstars mitgebracht hat. 25:19 aus polnischer Sicht. Da war vor allen Dingen die Annahme der Polen sowas von präzise, dass die Angriffsspiel so aufziehen konnten, wie sie es wollten. Keine Chance für den deutschen Block, aber dann im zweiten Durchgang viel mehr Risiko im Aufschlag bei den Deutschen, viel bessere Blockarbeit und vor allen Dingen auch ein bisschen Glück bei der ein oder anderen Abwehraktion. Und das hat den 4.500 Fans hier in der Leipziger Arena richtig gut gefallen. Und zu Recht gab es dann eben auch den Satzerfolg mit 25:21. Für die deutsche Mannschaft geht es im Rahmen der Nations League um nichts mehr. Man ist 14. von 16 Mannschaften. Die Polen müssen noch ein bisschen was liefern. Die brauchen noch einen Sieg, um die Top 6 endgültig zu erreichen. Und nur die besten 6 qualifizieren sich dann ja auch für das große Endturnier in den USA.
Vielen Dank, Thomas Kunze. Tennisprofi Angelique Kerber hat beim Turnier in Eastbourne den Turniersieg verpasst, aber trotzdem eine erfolgreiche Generalprobe für Wimbledon hingelegt. Das ist die Meldung zum Schluss, denn Kerber unterlag in einem einseitigen Finale der tschechischen Weltranglisten-Dritten Karolina Pliskova mit 1:6 und 4:6.
Und diese aktuellen Informationen vom Sport hat uns Marina Schweizer zusammengefasst. Das waren die Informationen am Abend. Heute mit Sören Brinkmann am Mikrofon. Ihnen noch einen hoffentlich schönen Samstagabend. Bis bald. Tschüss.